ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Sandra Bisping. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf.
Wir haben gerade entschieden, wir duzen uns. Schön, dass du hier bist. Kurz vor Weihnachten, da sind viele im Weihnachtsstress.
Ja.
Wie geht's dir?
Ja, es ist eine sehr turbulente Zeit. Der Dezember ist der aufregendste Monat bei uns, sage ich mal. Aber man weiß das und dann stellt man sich darauf ein.
Wie gelingt es dir, Stress rauszunehmen?
Ja, das Wort Stress will ich eigentlich gar nicht mehr so thematisieren. Ich versuche Ausgleiche zu finden natürlich, indem ich mich viel bewege dann in der Zeit. Aber ich bin da total fein mit und wie gesagt, Gesundheit ist natürlich wichtig, dass ich gesund bleibe und dann kann man das alles super aushalten.
Ja, du hast gerade gesagt, der Dezember ist der Monat bei euch. Mhm. Du hast nämlich einen Verein gegründet.
Ja.
Ein Herz für Rentner. Du setzt dich ein für ältere Menschen in Not. Mhm. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Ja, ich habe 25 Jahre in der Medienbranche gearbeitet, war zuletzt stellvertretende Chefredakteurin von 3-Wochen-Zeitschriften und bin dann erkrankt an einer Gürtelrose. Und die hat mich dazu veranlasst, umzudenken. Mein Arzt hat damals gesagt, Sie sind noch zu jung, das ist jetzt stressbedingt. Jetzt sind wir wieder beim Stress. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Zeichen. Und ich wollte immer was Soziales machen. Und dann habe ich gedacht, so, und jetzt steige ich aus und werde mich sozial engagieren. Ich wusste, es sollte mit alten Menschen zu tun haben, weil ich immer ein Oma-Opa-Kind war und sehr, sehr gerne mit älteren Menschen zusammen bin oder war. Und dann habe ich den Verein Ein Herz für Rentner gegründet.
Wobei sich in diese Situation hineinzuversetzen, 2016 war das, als du erkrankt warst. Mhm. Und ich glaube, Gürtelrose ist extrem schmerzhaft. Mhm. Und dann krank zu sein und dann so eine Entscheidung zu treffen, aus einem komplett sicheren Job auszusteigen, das kostet ja extrem viel Mut. Wo hast du den gefunden?
Ja, ich wusste, dass ich das schaffe. Ich kann gar nicht sagen, Mut. Ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ist es jetzt mutig oder nicht. Natürlich ist es eine Entscheidung, die ich mir gut überlegt habe, aber die letztendlich aus dem Bauch herauskam. Ich habe eine sehr gute Ausbildung, ich hatte Berufserfahrung und ich wusste einfach, ich schaffe das und habe mir dann gar nicht mehr so viel Gedanken gemacht, sondern habe mir dann die Gedanken gemacht, wie stelle ich das jetzt einfach auf die Beine und es hat funktioniert.
Dann bist du wahrscheinlich auch so ein Mensch, der dann einfach Sachen gleich auch schnell anpackt, wenn er sich einmal was in den Kopf setzt, oder?
Ja, absolut. Also ich würde schon sagen, ich bin eine Macherin, wie man so neudeutsch sehr gerne sagt. Und wenn man was von Herzen macht und ganz viel Leidenschaft und an sich glaubt, dann schafft man alles.
Trotzdem von dieser Idee raus, ich mache das jetzt. Wie gehst du denn sowas an? Was war dein erster Schritt?
Ja, ja, ganz, ganz viel Recherche natürlich. Was gehört für den Vereinsaufbau dazu? Ich kam jetzt ja auch aus einem ganz, ganz anderen Bereich. Ja, da muss man sich einfach einlesen, mit vielen Leuten natürlich auch sprechen. Und dann kam es zur Vereinsgründung und ich saß da erstmal in einem 14 Quadratmeter großen Container ohne Wasseranschluss, ohne eigenes WC. Und habe gedacht, ja, wie gehst du das jetzt an? Und dann habe ich gedacht, mach einfach das, was du kannst. Und ich denke, ich kann relativ gut schreiben und habe eine Pressemitteilung geschrieben und habe die in München, da wo ja unser Hauptbüro ist, die an die Zeitung geschickt vor Ort, an die TZ München. Und der Chefredakteur damals, der Rudolf Bügel, werde ich niemals vergessen, hat gesagt, das werden wir auf jeden Fall unterstützen. Und so kam es schon mal zur Veröffentlichung. Dann hat mittlerweile unser dritter Vorstand, der Roland Hefter, ein Benefizkonzert gemacht. Dann kamen da schon mal mehrere tausend Euro. Und so konnten wir dann in die Unterstützung auch gehen. Und so ging es rasant bergauf und natürlich auch viel mit meinem Ersparten.
Sandra, es gelten gut 3,5 Millionen Menschen über 65 als armutsgefährdet. Tendenz leider steigend. Mhm. Du bist ja ganz nah dran an den Betroffenen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da manchen durchaus auch schwerfällt, überhaupt Hilfe anzunehmen. Wie erlebst du das?
Ja, absolut. Also die Scham, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist wahnsinnig groß, weil es ist oft auch die Generation, die immer alles alleine geschafft hat und die sagen, nein, bevor ich Hilfe in Anspruch nehme, hungere ich lieber. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, mit ganz viel Empathie vorzugehen und zu sagen, hey, ihr habt alles richtig gemacht im Leben, ihr habt ein Leben lang gearbeitet, ihr verdient unsere Unterstützung und Gott sei Dank schaffen wir das auch immer wieder. Aber sie, ja, die Scham ist wirklich sehr, sehr groß. Aber wenn sie dann natürlich wirklich nichts mehr zu essen haben, die Waschmaschine geht kaputt, die Nebenkosten, Stromnachzahlung kommt oder sie können sich keine Brille leisten, müssen sie natürlich Hilfe in Anspruch nehmen. Und das machen wir sehr, sehr gerne, dass wir da unterstützen.
Was sind das denn für Biografien, die dann in die Altersarmut reinrutschen? Hast du mal ein Beispiel?
Ja, besonders betroffen sind natürlich Frauen, bedingt durch Kindererziehung, Teilzeitarbeit. Sie konnten einfach nicht so viel einzahlen. 70% der Anträge kommen von Frauen. Es gibt viele, viele Beispiele. Wir haben eine Seniorin, die ist Mitte 80, hat 3 Kinder alleine großgezogen. Wenn die Kinder geschlafen haben, hat sie die Post, hat sie Zeitung ausgetragen. Wenn die Kinder in der Schule waren, hat sie bei der Post gearbeitet. Also sie hat ja alles richtig gemacht im Leben, die Kinder auch noch großgezogen und gearbeitet und hat jetzt eine Rente knapp unter 1.000 Euro. Und ja, das sind wirklich so Biografien, wo man denkt, alles richtig gemacht, aber haben letztendlich im Alter nichts zu essen oft. Am 20. des Monats oftmals 10 Euro und dann überlegen sie, kaufe ich mir jetzt was zu essen oder kaufe ich mir davon Medikamente?
Ja, weil von diesen 1.000 Euro muss man ja dann auch noch Krankenversicherung zahlen. Man muss dann einfach noch Steuern zahlen. Also am Ende sagst du, bleiben 9 oder 10 Euro dann für den Tag übrig.
Genau, also letztendlich haben sie ja Anspruch auf Grundsicherung im Alter, aufstocken zur Rente. Aber die ist natürlich auch so gering bemessen, wenn jemand zum Beispiel viele Medikamente im Monat braucht. Das heißt, er hat vielleicht irgendwie zum Leben 400 Euro im Monat, zahlt aber schon 200 Euro Medikamente. Und dann geht vielleicht noch die Waschmaschine kaputt oder sie brauchen noch orthopädische Einlagen für die Schuhe. Dann war's das, ja. Sprich, jeder Gang zum Briefkasten ist wirklich für die existenzgefährdend, weil da kann eine Rechnung drin liegen, die sie nicht begleichen können.
Jetzt könnte man sagen, dennoch, es gibt andere Entwicklungen. Man kann 2.000 Euro zusätzlich hinzuverdienen, aber da kommt nicht jeder wahrscheinlich in Frage, der bei euch dann auch vorstellig wird, oder?
Also bei unseren Rentnern funktioniert das gar nicht, weil die kommen ganz viel aus dem Handwerk, aus Pflegeberufen. Die können einfach nicht länger arbeiten. Ja, wenn man überlegt, in den Pflegeberufen gearbeitet, sich für andere wirklich aufgeopfert und von Herzen gerne 30, 40 Jahre und haben heute Arthrose, weil sie körperlich so belastet waren. Aber es ist jetzt keine Schmerzsalbe drin. Von 20 Euro zum Beispiel oder auch 10 Euro, dann werden Anträge bei uns gestellt. Deswegen kommt das für unsere Rentner, also die, die in den Handwerksberufen gearbeitet haben, Verkäuferin, Pflege, Reinigungskräfte, ja, die können einfach nicht weiterarbeiten. Deswegen kommt das für die gar nicht zum Tragen.
Uns kommen viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Christine Ammann schreibt nämlich gerade, Verständnisfrage, Medikamente übernimmt nicht die Krankenkasse, hatten wir gerade drüber gesprochen. Wie verhält sich das?
Also es gibt viele Medikamente, die die Krankenkassen nicht übernehmen. Es gibt natürlich Zuzahlungsbefreiung, die wir zum Beispiel auch für ein Jahr übernehmen. Aber es gibt viele Medikamente, die von den Krankenkassen nicht bezahlt werden. Jetzt wissen wir selber, wir haben eine Erkältung, gehen in die Apotheke, kaufen uns ein Nasenspray, kaufen uns Vitamine. Sie brauchen Magnesium, sie brauchen Vitamin C. Das wird alles nicht bezahlt und wirklich viele, viele andere Medikamente auch. Und das ist wirklich bei ganz vielen ein ganz großer Posten.
Also die Nahrungsergänzungsmittel wären das?
Nahrungsergänzungsmittel, aber ja, auch tatsächlich manche Schmerzmittel. Ja, Schmerzmittel zum Beispiel werden ja auch nicht übernommen.
Dann schreibt aus Donaueschingen G. Vollmer noch eine Ergänzung und sagt, also bei 900 Euro Rente, da zahlt keine Steuern.
Das stimmt. Also besteuert wird eine Rente erst ab knapp 1.300 Euro. Darunter wird keine Besteuerung fällig.
Ja. Wie sieht die konkrete Hilfe bei euch aus? Wie muss man sich melden und wie kommt dann Hilfe an?
Also wir unterstützen deutschlandweit Rentner, die von Altersarmut betroffen sind, sprich ab 66 Jahre. Sie müssen mindestens 500 Euro Rente haben und in Deutschland gearbeitet haben. Also wir schauen uns auch den deutschen Rentenbescheid an von der Rentenversicherung. Frauen, die jetzt mehrere Kinder großgezogen haben, über 70, unterliegen nicht dieser Grenze von 500 Euro. Da kann die Rente auch drunter liegen wegen der Kindererziehung. Und wir unterstützen bis maximal 1.300 Euro, weil da ist ja genau die Armutsgrenze. Wir unterstützen ganz, ganz vielfältig Brillen, Zahnersatz, Zahnbehandlung ist ein Riesenthema. Da kommen ja schnell mal Eigenanteil von mehreren 1.000 Euro zusammen. Die Waschmaschine geht kaputt. Sie brauchen, wie gesagt, Medikamente, Kleidung, Matratzen, Kühlschränke, also alles, was im Alltag so anfällt und natürlich auch so Nebenkosten, Stromnachzahlung etc.
Und um so einen Antrag zu stellen, das alleine kann ja für manche schon eine bürokratische Hürde sein.
Mhm. Ja, dann arbeiten wir viel mit Seniorenberatungsstellen zusammen oder natürlich auch mit den Sozialämtern, weil das die ersten Anlaufstellen sind für die Senioren, wenn sie Hilfe benötigen. Das heißt, die helfen dann auch bei der Antragstellung und sind oftmals auch für uns Ansprechpartner und das klappt wirklich deutschlandweit wunderbar.
Weißt du noch, als du begonnen hast 2016, wer war der Erste, der von deiner Arbeit profitieren konnte?
Ja, das weiß ich noch. Das war ein 74-jähriger Rentner, der dringend eine Waschmaschine benötigt hat. Und das war wirklich die erste Unterstützung, die rausgegangen ist. Und da habe ich mich riesig gefreut. Es waren damals, glaube ich, knapp 500 Euro. Aber ich wusste, Mensch, der muss jetzt nicht mehr in den Waschsalon gehen, diesen beschwerlichen Weg, sondern kann zu Hause waschen.
Du kriegst ja von ganz vielen Leuten dann auch Rückmeldungen, könnte ich mir vorstellen. Und wie ein Leben, wie so ein Alltag aussieht. Kannst du uns da mal mitnehmen?
Ja, das fängt schon da an, was Altersarmut mit den Rentnern macht. Wie sieht eigentlich das aus? Was macht Altersarmut mit denen? Es gibt Rentner, die schlafen mit 82 Jahren auf dem Boden, weil das Lattenrost zum Beispiel kaputt ist. Sie verunglücken im Haushalt oder im Straßenverkehr, weil sie nicht gut sehen, weil sie sich die Brille nicht leisten können. Sie haben am 20. des Monats nichts mehr zu essen, hatte ich schon erwähnt. Also sie können auch nicht am sozialen Leben teilnehmen, weil sie sich die Fahrkarte nicht leisten können mit der S-Bahn, mit der U-Bahn, mit dem Bus. Und deswegen haben wir da ganz, ganz viele Projekte, wo wir unterstützen, wie zum Beispiel mit dem Deutschlandticket für ein Jahr. Das ist für uns soziale Teilhabe, denn diese Senioren gehören in die Mitte unserer Gesellschaft.
Geld ist ja manchmal gar nicht nur das einzige Thema, sondern im Alter ist Einsamkeit auch ein großes Thema. Welche Angebote habt ihr da?
Genau, also mit der Altersarmut kommt die Einsamkeit, weil sie oft nicht am sozialen Leben teilnehmen können. Wir machen viele Veranstaltungen gegen Einsamkeit und auch regelmäßige, wie zum Beispiel alle 2 Wochen ein Kaffeeklatsch, wo sie kostenlos Kaffee und Kuchen genießen können, was wir auch nicht limitieren und sagen, nein, nur ein Kaffee, ein Stück Kuchen, sondern ich sage immer, esst 5 Stück Kuchen und trinkt 3 Cappuccino und 5 Apfelschorlen. Lasst es euch einfach gut gehen und das ist für die unheimlich schön. Erstmal diese Regelmäßigkeit, ich weiß, ich komme raus. Und ja, das sind ja alles auch Gleichgesinnte, die sind alle in derselben Situation, sie müssen sich nicht schämen. Und zum anderen haben sich ganz tolle Freundschaften auch entwickelt. Und wir haben auch alle 2 Wochen in München und in Köln den Chor, die Oldkirchen.
Okay,
die
der Name ist schon klasse.
Ja, genau, den wir gegründet haben mit tollen Chorleitern in München mit unserem 3. Vorstand Roland Hefter. Und die singen dann alle 2 Wochen 1 Stunde Volkslieder. Und was dieses Singen mit denen macht, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also nur in dringendsten Notfällen lassen die diesen Termin ausfallen. Ja. Also da komme, was wolle. Da kann auch ein Schneegestöber oder sonst irgendwie sein. Das ist egal. Mit dem Rollator über alle Schneeberge drüber. Hauptsache an der Chorprobe teilnehmen. Und das ist unheimlich schön zu sehen, denn soziale Teilhabe ist ganz wichtig. Und Einsamkeit im Alter ist ein ganz, ganz großes Thema. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir Veranstaltungen machen können. Wir gehen natürlich aufs Oktoberfest, wir gehen ins Theater. Es muss natürlich auch immer alles organisiert werden. Das ist für uns manchmal eine Herausforderung, weil wir wirklich ein sehr kleines Team sind.
Wie groß seid ihr?
Wir sind zu 6. Wir haben ja noch ein Büro in Köln, das ist unser NRW-Büro. Da wird alles bearbeitet, was NRW angeht. Und von München aus arbeiten wir deutschlandweit. Und da sitzen wir dann zu 4. Also das ist schon viel zu stemmen mit diesem kleinen Team. Also ich könnte mir vorstellen, doppelt, dreifach so viele zu haben, um ganz, ganz viel zu bewegen. Aber wir finanzieren uns natürlich auch nur über Spendengelder.
Ja, du bist jetzt aus Köln gekommen. Gab es da jetzt gerade ein Schicksal, was dich ganz besonders berührt hat?
Ja, eigentlich war es was ganz Schönes in dem Fall, weil wir hatten am Dienstag da unsere Weihnachtsfeier, unser Weihnachtsessen. Da gab es dann auch ein 3-Gänge-Menü und sie konnten auswählen zwischen verschiedenen Speisen. Das ist für die ja das Größte, weil die haben nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit. Und dann hat der Chor auch gesungen und alle haben mitgesungen. Und die Älteste, die da war, war 93, die ist aufgestanden, die hat getanzt und hat gesagt, ich habe immer so viel mit meinem Mann früher getanzt und immer wenn ich traurig bin, dann tanze ich alleine. Und sie tanzte da durch die Reihen. Das hat mich so beseelt wieder und so bestätigt, dass ich den Verein gegründet habe. Und ja, das hat mich auch wirklich sehr, sehr stolz gemacht.
Sandra Bisping bei uns in SWR1. Leute, wir sprechen über ein Herz für Rentner. Natürlich würdet ihr am liebsten sehr, sehr vielen helfen, aber ihr müsst natürlich auch immer eine Auswahl treffen. Und manchmal habt ihr auch wirklich Härtefälle da. Hast du ein Beispiel?
Ja, auf jeden Fall ein Beispiel, was uns alle wirklich sehr mitgenommen hat, kann man sagen, und auch wirklich noch über den Feierabend hinaus nach Hause. Das war eine 75-jährige Rentnerin, die hat 3 Kinder, hatte vor 3 Jahren ihren Sohn verloren und hatte jetzt den 2. Sohn verloren und stellte bei uns den Antrag auf Übernahme der Beerdigungs- und der Begräbniskosten des Grabes. Das waren 3.000 Euro, weil sie gesagt hat, ich möchte meinen Sohn verabschieden. Ich möchte eine Stätte haben, wo ich meinen Sohn besuchen kann. Und sie konnte sich das schlicht nicht leisten. Selbst schwerbehindert, also saß im Rollstuhl, musste das alles alleine bewerkstelligen. Also es war wirklich wahnsinnig dramatisch, wahnsinnig traurig. Vor allem, als sie dann noch erzählte, sie hat auch noch ein 3. Kind, eine Tochter, und die ist schwer an Krebs erkrankt. Ja. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das emotional aushält. Und natürlich haben wir sie von Herzen gerne mit diesen 3.000 Euro unterstützt. Und wir haben alle am Telefon geweint. Und das war wirklich ein Antrag, ein Schicksal, was ich auch wirklich mit nach Hause genommen habe.
Das denke ich, weil also sich davon dann zu lösen, das geht ja auch nicht, wenn du abends nach Hause gehst. Du nimmst die Geschichten mit. Wie gehst du da persönlich damit um?
Ich kann da ganz gut mit umgehen und die Kollegin Gott sei Dank auch. Das sage ich denen auch immer wieder, dass es ganz wichtig ist, sich ein Stück abzugrenzen. Und das Gute ist, wie das funktioniert, ist, wir können helfen. Und wenn wir helfen können, dann sehen wir ja, wie glücklich die sind. Und das mildert das dann ein bisschen, sodass man da besser mit umgehen kann und das Gefühl hat, hey, da habe ich jetzt geholfen und demjenigen geht's jetzt besser.
Wobei eure Mittel natürlich irgendwann auch begrenzt seid. Ihr werdet wahrscheinlich nicht allen helfen können, die einen Antrag stellen. Lehnt ihr auch schon mal was ab?
Ja, wir lehnen schon oft ab, wenn die Kriterien nicht erfüllt werden, wie zum Beispiel irgendwie, dass sie in Deutschland gearbeitet haben, die Altersrente, wie gesagt, 66 Jahre muss erreicht sein, vorher können wir nicht unterstützen, dann müssen wir natürlich ablehnen und das sind wir auch unseren Spendern gegenüber natürlich schuldig, weil wir stellen ja auch die Bedürftigkeit fest, indem wir die Kontoauszüge der letzten 3 Monate uns anschauen. Und wenn da zum Beispiel von Seite 7 fehlt, von Seite 10, dann fragen wir natürlich nach, wo ist Seite 7? Entweder kommt sie dann noch oder sie kommt nicht. Ja, also da sind wir schon sehr, sehr streng.
Die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich auch ein. Pedi hat zum Beispiel angerufen.
Wie sieht es denn aus bei jüngeren Menschen, wie jetzt zum Beispiel mir? Ich werde nächstes Jahr 52, die aufgrund von der Gesundheit in der vollen Erwerbsminderungsrente sind und doch ein ganzes Stück unter diesen 1300 Euro liegt. Gibt es da auch irgendwie in irgendeiner Art eine Hilfe, eine Lösung? Denn generell würde ich ja gerne arbeiten, kann es aber aus gesundheitlichen Gründen schlichtweg nicht mehr, zumindest aktuell. Vielleicht ändert sich die Situation. Wäre sehr interessant, da etwas in Erfahrung zu bringen.
Altersmäßig passt Pedi bei euch nicht rein, aber vielleicht hast du einen Tipp?
Ja, wir unterstützen ab 66, wie ich schon gesagt habe, aber es ist ein Riesenthema, weil auch die Erwerbsunfähigkeitsrentner absolut durchs soziale System fallen. Die haben ja auch nichts falsch gemacht. Sie sind unverschuldet in die Situation gekommen. Wir können sie nicht unterstützen. Ich habe jetzt auch keinen konkreten Tipp, wo sie sich hinwenden können, außer natürlich zum Sozialamt, aber deren Mittel sind natürlich auch begrenzt. Wenn wir könnten, würden wir das Alter etwas runtersetzen. Aber wir unterstützen in erster Linie erstmal die Altersrentner, aber vielleicht ändert sich das ja nochmal, hat ja alles immer auch mit dem Spendenvolumen zu tun.
Wir haben jetzt schon eine ganze Menge erfahren über Ein Herz für Rentner von Sandra Bisping bei uns in SWR1, Leute. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit euren Spendengeldern? Wer sind die Leute, die spenden? Wie viel kommt da im Monat an und wie geht's dann raus?
Also pro Monat ist es ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt selbst bei uns so kleine Sommerlochs und Herbstzeit ist Spendenzeit, ganz klar zu dieser Zeit auch. Wir geben einfach wahnsinnig viel Geld aus. Wir geben mittlerweile bis zu 80.000 Euro im Monat für die Nöte der Rentner aus. Das könnte natürlich noch viel, viel mehr sein. Deswegen freuen wir uns über ganz, ganz viele Spenden, weil wir uns ausschließlich darüber finanzieren. Wer unterstützt uns? Also das sind selbst auch Rentner, die nicht viel haben, bis zu Stiftungen, bis zu Unternehmen. Also ganz, ganz unterschiedlich. Und wir freuen uns über alles, wirklich, wo wir dann wirklich mit unterstützen können.
Als du angefangen hast, wie ging das los? Du hast eben mal vom Beginn erzählt, das war ja ein sehr rasanter Beginn, aber es gibt wahrscheinlich irgendwann auch mal eine Flaute. Also gab es so Momente, wo du gesagt hast, jetzt muss ich irgendwie neue Ideen entwickeln, um an Spendengelder zu kommen?
Ja, seit Corona hat sich das schon verändert. Viele haben natürlich selber Existenzängste, ja, selbst wenn sie vielleicht noch im Job sind, aber viele haben auch ihren Job verloren. Das heißt, Vorsorge selber ist natürlich ein großes Thema, wofür ich ganz, ganz großes Verständnis habe, dass sie zum Beispiel Dauerspenden wie unsere Patenschaften von 38 Euro im Monat zurückziehen, sodass wir auch mal andere Wege gehen müssen, dass wir auch sagen, wir beziehen jetzt die jungen Menschen, die Influencer jetzt mit ein.
Klappt das?
Ja, das klappt auch wirklich tatsächlich.
Hast du ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel, wir hatten eine Influencerin, die Malwanne, auf Instagram, die hat einen Weihnachtskalender gemacht und in einem Türchen waren wir drin und dann hat sie ein Schicksal vorgelesen, fing an zu weinen und hat gesagt, Mensch, hier müssen wir doch unterstützen. Und dann kamen in den nächsten Stunden wirklich ganz, ganz viele Spenden rein, von 5 Euro, 10 Euro, von ganz vielen Followern von ihr. Und das waren dann auch mehrere tausend Euro. Also man muss alle Mittel und Wege gehen, um Spender zu erreichen.
Auf welche Hürden bist du denn gestoßen? Denn es heißt ja immer, ja, gerade bei Spenden, damit alles und direkt ankommt, es gibt viele Verwaltungskosten und so weiter. Wie ist das bei euch?
Also wir sind ja ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, wir müssen natürlich sehen und achten auch akribisch darauf, dass wir unsere Verwaltungsgelder ordentlich verwalten. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr die ITZ-Auszeichnung bekommen haben. Das ist letztendlich wie ein Spendensiegel, dass wir gut und sicher mit den Spendengeldern umgehen in der heutigen Zeit, wirklich wichtiger denn je. Das heißt, jede Spende kommt an. Natürlich haben wir Verwaltung, aber die hält sich absolut in Grenzen. Im letzten Jahr lag die zum Beispiel bei 5%.
Jetzt gibt es viele Meldungen darüber, dass in unserer Gesellschaft die Ängste und die Sorgen vor der Zukunft zunehmen. Merkt ihr das an den Spenden? Geht das zurück?
Ja, es geht zurück. Also wie gesagt, so Dauerspenden gehen zurück. Deswegen müssen wir andere Wege gehen. Deswegen müssen wir die Arbeit heraustragen. Wir machen unheimlich viel Pressearbeit, unheimlich viel Öffentlichkeitsarbeit. Wir sind auf Social Media. Wir arbeiten sehr digitalisiert, auch bei den Anträgen. Wir haben ein Vereinssoftware. Wir arbeiten mit DATEV, also damit wir auch schnell arbeiten können, weil wir sind ein kleines Team, was wir natürlich weiterhin gerne vergrößern würden, um natürlich auch ganz, ganz vielen weiteren Senioren in Not helfen zu können.
Jetzt kommt natürlich die Frage auch von vielen auf, wie ist es mit Sachspenden? Nehmt ihr die an?
Ja, wir bekommen tatsächlich viele Anfragen, wenn jemand in der Familie verstorben ist, etc., Haushaltsauflösung. Aber wir haben einfach kein Lager. Wir haben kein Lager und wir wissen auch nicht in dem Moment, wer braucht jetzt ein Bett, wer braucht jetzt einen Kleiderschrank oder die Waschmaschine. Deswegen können wir Sachspenden einfach nicht weitergeben und wir könnten das gar nicht vom Team, weil das so klein ist, bewerkstelligen.
Ja, aber da gibt es ja auch viele andere Stellen und Kaufhäuser inzwischen und gute Ideen, die das dann weitervermitteln.
Genau, es gibt ganz tolle und viele Sozialkaufhäuser, Auflösungen, also Firmen, die alles auflösen, weitergeben. Also da gibt es ganz viele Stellen, an die wir auch immer verweisen.
Wie hat dich eigentlich, 2016 hast du den Verein gegründet, wie hat dich über die Jahre die Arbeit verändert?
Also ich bin viel demütiger geworden, viel dankbarer. Das macht natürlich wirklich viel mit einem, wenn man helfen kann, aber auch wenn man sieht, dass man genug zu essen hat, dass man ein warmes Bett hat, dass man warmes Wasser hat. Ich liege tatsächlich abends im Bett und sage mir jeden Tag so 3 bis 5 Dinge, meistens sind sogar noch mehr, für die ich an dem Tag dankbar bin. Und bei mir gehört zum Beispiel immer warmes Wasser dazu. Das ist keine Selbstverständlichkeit, natürlich auch ein warmes Bett zu haben. Und ich weiß es auch von vielen Rentnern, die gehen ins Bett, wenn es dunkel wird, um Strom zu sparen beispielsweise oder stellen die Heizung nur ganz gering an und frieren dann und haben 2 Wärmflaschen und ich finde immer, das kann es nicht sein. Und da bin ich ganz, ganz dankbar, wirklich für die kleinen Dinge im Leben, die für mich ganz, ganz groß sind.
Hat deine Perspektive also verändert?
Absolut, absolut meine Perspektive. Ich sehe es durch eine ganz neue Brille, muss man sagen. Und ich wusste nie diese Auswirkungen der Altersarmut. Das war mir vorher nicht bewusst. Und diese Ungerechtigkeit eigentlich. Und deswegen wird man viel, viel demütiger und man geht auch viel offener durchs Leben. Und ich habe gemerkt, mit wenig kann man schon viel bewirken. Zum Beispiel Freundlichkeit, ein netter Gruß, ein Lächeln, Komplimente. Und Das kostet nichts und tut auch gar nicht weh.
Du bist ja ein Oma-Opa-Kind, sagst du gerne immer. Wie war das denn, dieses Aufwachsen? War das dann in einem Mehrgenerationenhaus oder wie ist das bei dir gewesen, dass ihr so eng wart?
Ja, ich bin tatsächlich in einem Mehrgenerationshaus aufgewachsen, meine Großeltern unten, wir oben. Ich habe noch zwei ältere Schwestern und ich fand das immer großartig. Also wenn das oben mal irgendwie nicht so lief oder mir zu trubelig wurde, dann bin ich runter zu meinen Großeltern. Da gab es natürlich auch immer was anderes zu essen als oben. Und die haben mich sehr geprägt und haben mir viel Werte auch mitgegeben. Mein Großvater, also mein Opa, war wirklich auch sehr streng, aber auch wahnsinnig lustig. Aber von beiden Seiten. Ich hatte auch einen engen Kontakt zu den Eltern meiner Mutter, weil meine Eltern auch oft auf Geschäftsreise waren. Und mein Opa hat zum Beispiel immer auf Plattdeutsch Witze erzählt. Ich habe immer gesagt, Opa, ich verstehe dich nicht. Und er hat gelacht und gelacht und da musste ich immer mitlachen. Ja. Und da war unheimlich viel Lebensfreude, aber auch strenge Regeln. Aber die haben mich einfach geprägt und ich habe sie unfassbar geliebt.
Das Strenge ist ja gar nicht unbedingt das Schlechteste. Also ich weiß nicht, im Nachhinein blickt man auf die Lehrer, die so streng waren, sogar ganz positiv. Die haben uns dann sehr viel beigebracht, anstatt als die Lehrer, die dann immer nur Filmchen gezeigt haben und selber sich irgendwie einen einfachen Unterricht gemacht haben. Ne?
Absolut. Wenn ich bei meinen Großeltern war, mütterlicherseits, da gab es dann abends ein Äpfelchen beim Fernseher. Opa saß im Fernsehstuhl, Oma hat den Apfel geschält und da gab es nicht irgendwie auf dem Sofa liegen und Beine hoch und da gab es auch nicht jeden Tag Duschen oder irgendwas, sondern da gab es den Waschlappen, da wurde sich gewaschen und fertig. Also da ist man mit diesen ganz anderen Werten noch aufgewachsen und das fand ich unheimlich schön.
War es eigentlich einfach, Leute für deinen Verein zu gewinnen?
Einfach nicht. Tatsächlich ist es entstanden, eigentlich alle, die bei uns arbeiten, über Verbindung. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, ich komme aus der Medienbranche und ich arbeite tatsächlich mit zwei Kolleginnen zusammen, mit denen ich früher schon in der Redaktion gearbeitet habe.
Das heißt, ja, Netzwerk zahlt sich aus.
Genau, wir wissen, wie wir ticken und das ist wahnsinnig toll, weil das direkt natürlich so vertraut war. Und ich kann wirklich behaupten oder ganz sicher bin ich mir, ich habe das beste Team auf der ganzen Welt. Jeder ist ganz, ganz engagiert dabei, brennt für das Thema, möchte helfen. Und wir hatten erst diese Woche eine große Versandaktion. Wir haben hunderte Pakete deutschlandweit an die Senioren verschickt, damit sie auch Weihnachten was unterm Tannenbaum haben. Und da gibt es überhaupt kein Gejammer oder irgendwas, was zu viel ist oder sonst. Im Gegenteil, alle freuen sich, wenn sie helfen können. Und da bin ich sehr stolz drauf.
Wobei das mit zwei Leuten, du und eine Kollegin, das in Vollzeit zu stemmen, das, was du jetzt alles heute Vormittag berichtet hast, das ist dann schon wirklich auch ein Job, der über normales Engagement hinausgeht, oder?
Ja, es ist schon wirklich eine Herausforderung und wir müssen sehr, sehr gut strukturiert sein. Wir müssen ganz viel Prioritäten natürlich setzen. Wir versuchen, alle Anträge wirklich innerhalb einer Woche auch zu bearbeiten. Aber wir bekommen so viel Anträge auf Unterstützung, dass es manchmal vielleicht auch 2 oder 3 Wochen dauert. Da bitten wir dann auch um Verständnis. Aber wenn wir das Team aufstocken können, stocken wir es auf, gar keine Frage. Aber das, was wir jetzt stemmen, ist wirklich von größter Bewunderung. Ich bin ganz, ganz dankbar dem Team.
Ja, wir sagen auch Danke an die SW1-Hörerinnen und Hörer, die sich hier aktiv eingeschaltet haben. Aus Ellwangen will ich gerade noch die Nachricht von Nadja mit reinnehmen, weil wir über das Mehrgenerationenhaus gesprochen haben. Und sie sagt, ich bin mit Großeltern, Großtanten und Tanten im Haus groß geworden und von meinem Naturell durch und durch Dienstleister und Helfer. Mir war als Kind bereits klar, dass jetzt die Bedürfnisse eines anderen wichtig oder wichtiger waren. Danke fürs Engagement. Kinder- und Altersarmut sind die großen Probleme Deutschlands. Also wenn du in die Zukunft guckst, denn Altersarmut nimmt leider zu. Wie guckst du da auf die Zukunft?
Ja, also es ist dramatisch, wie es zunimmt, dass es zunimmt. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel zu tun. Und wir dürfen unsere alten Menschen nicht vergessen. Ich wünsche mir einfach, dass wir alle wieder mehr zusammenrücken, dass es keine Scheren gibt zwischen Arm und Reich und Alt und Jung, sondern dass wir sagen, hey, lass uns doch wieder mehr zur Solidarität aufrufen und zusammenrücken, denn gemeinsam können wir mehr bewegen und so ganz, ganz viel bewirken.
Wobei du ja der Beweis dafür bist, alleine zu Solidarität aufrufen, alleine bringt es nicht, sondern man muss dann auch wirklich was tun, eine Macherin sein, so wie du.
Ja, absolut. Also das ist anscheinend mein Naturell. Ich mache das von Herzen gerne. Ich würde es immer wieder so machen. Ich würde den Verein immer wieder gründen mit allen Hürden, die ich auch genommen habe. Aber ich erinnere mich gerade gar nicht daran, welche das waren. Es macht wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich, wenn es weitergeht.
Dann danke für deinen Besuch heute Vormittag.
Sehr, sehr gerne. Ich danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.